Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz. Mein heutiger Gesprächspartner ist männlich. Name?
Mein Name ist Kevin McMeyer. Hi.
Alter?
Alter ist, muss ich kurz überlegen, 33.
Bist nicht alleine, das ist so. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Geburtsort?
Geburtsort ist Düsseldorf.
Beruf?
Beruf ist aktuell Coach für Epigenetik.
Das lässt schon wahrscheinlich bei dem einen oder anderen ein Fragezeichen. Wir steigen später ganz tief in das Thema ein. Hast du Hobbys und wenn ja, welche?
Ich mache sehr gerne Sport und ich mache sehr gerne Musik, um meine kreative Ader auszuleben.
Die Menschen, erst kommt das Lebensmotto. Was hast du ein Lebensmotto? Also muss kein Spruch sein, sondern, aber okay, du hast eins.
Es ist tatsächlich ein Spruch. Alles, was dich umgibt, ist ein Produkt deiner Energie.
Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
Diese Menschen sagen höchstwahrscheinlich, dass ich sehr, sehr authentisch bin und ein maskenfreies Dasein lebe. Das heißt, ich gebe nicht so viel darauf, was andere über mich sagen, sondern lebe so das Leben, was ich gerne haben möchte.
Epigenetik-Coach Kevin McMeyer ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Er ist Epigenetik-Coach. Was das genau ist, das erfahren wir heute im Gespräch hier bei Antenne Mainz mit Kevin McMeyer.
Düsseldorf, da fällt mir natürlich hier sofort diese Geschichte, die wir hier zwischen Mainz und Wiesbaden haben, ein. So diese, eigentlich ist jeder in beiden Städten unterwegs, aber man frotzelt sich insbesondere in der Fasnachtszeit.
Ja,
Das ist Düsseldorf-Köln, ne? Wächst man damit dann auf oder bist du nur dort geboren?
Nee, man wächst damit auf. Besonders wenn man auch dann so ein bisschen im Karneval unterwegs ist, wird man da schon in eine gewisse Richtung manipuliert. Aber ich muss sagen, mittlerweile gebe ich da auch nicht mehr so viel drauf.
Bist du, wie Jack sind das bei euch, ne? Bist du so einer?
Ja? Früher war ich sehr Jack, heute leider nicht mehr. Also das heißt leider, ich fühle es nicht mehr so.
Schalt weg. Alles hat seine Zeit, oder?
Genau.
Also ich lebe ja hier auch in dieser Fasnachtshochburg und ich traue mich das auch immer wieder hier im Radio zu sagen, ich habe so gar nichts damit zu tun. Rosenmontag, 11.11., das sind die Tage, da tauche ich ab und schaue, dass ich nach Möglichkeit nicht auf die Straße gehe.
Ja, wenn ich das mal ein bisschen ganz kurz durchleuchten darf, mir ist in letzter Zeit einfach zu viel bei solchen Veranstaltungen passiert. Da kommen wir gleich noch drauf, was ich ja beruflich, wo mein Werdegang war, wo ich sage, da ist auch ein sehr hohes Gefahrenpotenzial, das ich einfach nicht mehr brauche aktuell, ne? Für mich.
Erzähl mir, was in Düsseldorf war, dann der Platz der Kindheit, der Jugend?
Alles. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin so ein waschechter Düsseldorfer, auch familiär bedingt. Hier zur Schule, Kindergarten, berufliche Ausbildung und so weiter und so fort. Mich hat es bisher auch nicht groß hier rausgezogen.
Nee, das ist so, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen, ja nicht viel, aber ein bisschen immer umgezogen. Aber irgendwann kommst du halt an einen Ort, den du als, ja, ich benutze den Begriff auch als Heimat definierst. Das heißt, da fühlst du dich wohl, da merkst du irgendwie, du hast eine Verbindung. Ich fühle mich da sogar geerdet und dann ist es auch okay.
Absolut. Absolut, ja. Aber ich glaube, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Auch da hat sich bei mir ein bisschen was verändert. Ganz lange waren das hier einfach meine Wurzeln und mein Wohlfühlort. Ich habe aber irgendwann erkannt, dass zu Hause für mich tatsächlich kein Ort ist. Das ist so ein blöder Küchenkalenderspruch, ich weiß das. Aber für mich ist ein Zuhause mittlerweile das Gefühl, dass die Menschen, mit denen ich irgendwo bin, in mir auslösen. Ja? Und wenn du in einem mit 15 Jungs in der gleichen Siedlung aufgewachsen bist, dann waren die natürlich dein Zuhause. Wenn die aber irgendwann alle selber Familien gründen und wegziehen und die effektiv gar nicht mehr hier sind, sondern es eigentlich nur noch die Gebäude sind und die Bäume und die Gegebenheiten, die mich daran erinnern, dann muss ich mich wirklich fragen, ist es noch mein Zuhause? Ne?
Jetzt sind wir schon ganz philosophisch. Das ist sehr, sehr spannend. Aber lass uns noch gerade in deinem Lebenslauf bleiben, bevor wir echt in dein Thema steigen. Düsseldorf war also auch der Platz der Schule. Das ist eine Standardfrage, die kriegt hier wirklich jeder gestellt. Warst du ein guter Schüler?
Ja, vorbildlich sogar.
Oh, erschreckend.
Und ich bin sogar sehr gerne zur Schule gegangen.
Und das heißt, nach der Schule hattest du ein klares Ziel oder meistens ja, ist ja so, dass...
Okay. Ja, ich war immer sehr zielstrebig. Das wäre übrigens auch das andere, was andere wahrscheinlich über mich sagen, dass ich sehr zielstrebig bin und da auch immer recht flott hin drauf zusteuere. Ich habe ein Fachabi gemacht damals und wusste aber immer schon als Kind, ich werde Soldat. Und das war dann 2009, bin ich dann zur Bundeswehr gegangen direkt danach und habe mich als Zeitsoldat verpflichtet.
Okay. Mhm. Da musst du mich jetzt ein bisschen, mitnehmen, weil das so gar nicht meine Welt ist. Ich bin ja noch in dem Alter, ich hätte sogar noch gemusst und hatte aber sehr viel Glück, dass mich das nicht ereilt hat, weil die Vorstellung war für mich ein Graus.
Aha. Ja, verstehe ich im Nachhinein. Also ich habe mir die Frage natürlich auch mal gestellt, warum bin ich so militäraffin gewesen, muss ich dazu sagen, aber wir sind ja gerade im Jahr 2009 und da war das für mich ganz klar, jeder junge deutsche Mann hat seinem Vaterland erstmal zu dienen, bevor er irgendwann auf dem freien Markt ist und Geld verdient und nimmt. Ne? Sondern das war für mich einfach was, ich gebe meinem Land etwas, bevor ich anfange, von meinem Land etwas zu bekommen. Und bin dann zur Militärpolizei gegangen, weil ich wollte mal Polizist werden irgendwann auch. Und habe ich gesagt, komm, das ist eine coole Kombination, Militär und Polizei, Feldjäger sein, das macht Spaß. Und dann habe ich da meine Feldjägerkarriere recht erfolgreich hingelegt, bin dann auch als einer der Jüngsten mit in den Auslandseinsatz geflogen, was man eigentlich als Mannschaftsdienstgrad in der Feldjägertruppe gar nicht tut. Aber ich habe den da so lange in den Ohren gelegen, dass die dann irgendwann gesagt haben, hey, komm, nimm den Jungen mal mit. Wir erschaffen dem jetzt hier irgendeinen Posten im Ausland. Und dann bin ich da als Fahrer und Nahsicherer meines Zugführers mit in den Kosovo geflogen damals. 2011 war das dann. Und das war eine sehr prägende, wenn nicht die prägendste Zeit meines jungen Erwachsenendaseins, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass ich mich dann irgendwann beruflich auch umentschieden habe. Um das mal liebevoll auszudrücken.
Okay. Nimmst du uns ein bisschen mit? Ich hab keine Ahnung, was hast du gemacht? Was macht Militärpolizei in Deutschland? Ich kann es dir gar nicht sagen.
In Deutschland tatsächlich gar nicht so viel. Im Endeffekt sind wir die Nervensägen gewesen, die Truppe als verlängerter Arm des Vorgesetzten oder des Disziplinarvorgesetzten hier kontrolliert, dass sie nicht draußen zu schnell fahren oder in der Kaserne und draußen in den Zügen nicht Alkohol trinken und sich halt der militärischen Grundordnung entsprechend auch verhalten. Ist relativ öde. Spannend wird es dann halt im Auslandseinsatz, ne? Wenn da Checkpoints aufgebaut werden, um Fahrzeuge zu durchsuchen nach Waffen, Sprengstoffen, Drogen und so weiter und die dann konfisziert werden und das dann da zu Konflikten natürlich auch kommen, weil die lassen sich natürlich nicht so gern ihren Stuff da wegnehmen, die Menschen, die den da transportieren. Und das ist dann schon interessant gewesen für so einen jungen 20-Jährigen wie mich, der einfach Bock hat auf Action und Adrenalinkicks und sich selber ausprobieren und ganz aufregende und prägende Zeit dahingehen. Ne?
Du schilderst das so lebendig, das heißt, das hast du alles gemacht, ne?
Das war meine Aufgabe, ja.
Okay, ja, ich wollte nur das dann noch einmal klarstellen, das ist...
Ja. Also, um das vielleicht nochmal so ein bisschen lebendiger zu machen, ich kann ja mal so ein Abend mal definieren, wie der so ablief. Ne? Dann haben wir einen Einsatzbefehl bekommen, da hieß es dann, ihr baut einen Checkpoint an der Grenze auf, ne, von Serbien in den Kosovo, weil die Serben da gerne mal Waffen und Sprengstoff importieren, was ja natürlich nicht erlaubt ist, weil das ja irgendwann gegen uns eingesetzt wird, also baut ihr einen Checkpoint auf und gewisse Fahrzeuge mit einer gewissen Zielgruppe, die zieht ihr bitte raus und kontrolliert die. Und das haben wir dann gemacht. Und dann steht man da so mit seiner Bewaffnung und seiner Ausrüstung und holt die Jungs da aus dem Auto und konfisziert alles, was die halt so mit sich tragen. Ne? Pfefferspray, Gasmasken, Pistolen, Handgranaten, was die alles so mithaben. Und übergibt das dann irgendwann der Kosovo-Police. Ne? Also in meinem Fall war es halt der Kosovo. Und hat dann erstmal in dem Moment ein gutes Gefühl, wenn man denkt, oh, jetzt habe ich hier eine tolle Leistung erbracht und habe irgendwie für Sicherheit gesorgt in diesem Land. Ja, und das macht man dann den lieben langen Abend bis in die Nacht rein, fällt dann irgendwann ins Feldlager zurück und ja, macht dann da halt Nachbereitungen und so weiter und so fort. Also an sich ist das, hört sich jetzt irgendwie ganz seltsam erstmal an, wenn ich das so sage, aber es ist für einen jungen Mann oder für junge Männer, ist das wie ein riesengroßer Spielplatz.
Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber ja, ist wahrscheinlich auch zum Glück jeder von uns anders.
Ja, und wie gesagt, ich rede gerade von meinem Ich von damals. Mhm. Auf das Heute kommen wir noch.
Ja, Das heißt, es ist irgendwas passiert, ne?
Es ist was passiert, ja. Ich muss jetzt so ein bisschen aufpassen, inwieweit ich da Sachen sagen darf, die nicht in den Medien waren. Aber ich sag mal so, wenn dir mit 20 Jahren das erste Mal ein Projektil um die Ohren fliegt und du hörst es zischen, dann bedeutet das, es war sehr nah an deinem Kopf. Und auf einmal stellst du dir das erste Mal die Frage, wofür mache ich das hier eigentlich? Also ich riskiere gerade mein Leben. Ich richte meine Waffe auf Menschen, die ich nicht kenne, wo ich nicht weiß, wer sind die? Haben die Familie? Was ist eigentlich der wirkliche Auftrag hier gerade? Und da kam ich das erste Mal ins Grübeln, ob das denn alles so seine Richtigkeit hat, was ich hier tue. Ne? Habe mich dann da auch das erste Mal wirklich mit der Psychologie dahinter beschäftigt. Ne? Psychologie der Massen, aber auch Psychologie des Individuums. In die Richtung, dass ich Dinge tue, die ich als freidenkender Mensch so erstmal gar nicht tun würde. Also wenn du mir jetzt draußen sagst, richte bitte mal deine Waffe auf jemanden, weil ich dir jetzt sage, dass der böse ist, dann würde ich schon ganz genau fragen, wieso soll ich das denn tun? Ne? Und das verlässt man da so ein bisschen in dieser Einheit, wo man dann halt auch ist. Ne? Und das waren, wie gesagt, das waren so die ersten Dinge, also ein tiefes Traumata, was daraus für mich entstanden ist damals. Und einfach auch die Frage, wieso tue ich das eigentlich, die mich dann wirklich stark nachdenklich gemacht haben und dann auch überlegt haben, will ich diesen Beruf eigentlich weitermachen, ne?
Das heißt, das ist der Moment, wo eigentlich eine lang geplante Karriere, ein Wunsch auf einmal beim Tun in Frage gestellt wird.
Das kannst du genauso ausdrücken, ja.
Und jetzt ist es doch wahrscheinlich, Berufssoldat, das ist immer eine Verpflichtung auf Zeit, oder?
Zeitsoldat ist die Bezeichnung für dieses auf Zeit und einige, eine Handvoll Zeitsoldaten werden dann Berufssoldaten. Also die sind dann auf Lebzeit quasi bei der Bundeswehr. Das war immer mein Ziel. Ich dachte, ich will mein Leben lang da bleiben, in der Spezialeinheit oder was weiß ich. Und als ich dann in der Transall, das ist dieses alte Militärflugzeug, aus dem Kosovo nach Hause geflogen bin, saß ich wirklich da und habe mich als junger 21-jähriger Mann dann mittlerweile gefragt, was hast du da eigentlich gemacht, Kevin? Wieso warst du da?
Und hast du eine Antwort für dich gefunden?
Keine, die mich zufriedengestellt hat, die mir die Legitimation gegeben hätte, das nochmal zu tun.
Das heißt, es hat sich für dich falsch angefühlt.
Genau.
Das ist ja, ich sag mal, ich glaube, wir haben da alle so ganz gutes Bauchgefühl, dass wir ja manchmal Dinge machen und während wir sie machen, merken wir, das ist nicht unseres, das ist nicht, also insofern hattest du ja, glaube ich, dann da auch ein gutes Gefühl, weil ich glaube, man wird unglücklich, wenn man diesen Weg weitergeht.
Ja. Man wird dann sehr unglücklich. Die Frage ist ja, ich mag immer Ursachen forschen oder Ursachen generell bei den Menschen seine Beweggründe mal herausfinden. Und die Frage ist ja, warum war ich so militäraffin? Warum musste ich dann da auch immer das Extreme machen? Ne, ich hätte auch einfach irgendwo in einem Geschäftszimmer sitzen können. 12 Uhr Käffchen trinken, ab nach Hause. Nee, ging aber nicht. Ich musste in den Dreck, ich musste höher, schneller, weiter, immer das Krasseste. Da steckt ja was drin. Da ist ja ein Riesenbedürfnis von mir, zu gelten, gesehen zu werden, über den Kopf gestreichelt zu werden, hast du toll gemacht, mein Sohn, ne? Vater- oder Mutter-Thema. Und das mal zu ergründen. Wenn ich da rankomme beim Individuum, dann kann ich ja seine Beweggründe auch immer sehr, sehr gut einschätzen, vorhersagen, ein Stück weit auch steuern. Und da fing das dann wirklich an, dass ich mich mit dieser ganzen psychologischen Herangehensweise auseinandergesetzt habe, das erste Mal, ne?
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Kevin McMeyer. Kevin McMeyer ist Soldat geworden. Als er Soldat war, hat er gemerkt, das fühlt sich nicht richtig an. Er ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz.
Überlege jetzt gerade, was es dann für mich heißt, dass ich wirklich bewusst, obwohl ich das aus meiner Familie kannte, also mein Vater war Berufssoldat und ich habe das wirklich von Anfang an abgelehnt.
Ja, das kann ja auch ein Negativbeispiel für dich gewesen sein. Ne? Dass du vielleicht gesehen hast, Papa ist oft nicht da oder Papa wirkt oft gestresst oder Papa hat vielleicht Schlafstörungen, irgendwas jetzt da, ne? Ich sage jetzt einfach ein paar Beispiele, die kannst du als Kind auch aufnehmen und dann merken, okay, so will ich es aber nicht.
Ich glaube, wir kommen sogar fast noch tiefer nachher in dein heutiges Thema rein, weil ich glaube, das spielt auch eine ganz gigantische Rolle bei solchen Entscheidungen. Das heißt aber, wenn man jetzt, war ja eigentlich dein Wunschtraum. Das heißt, das sind ja zwei Situationen. Du merkst zum einen, hey, das stimmt jetzt nicht, das fühlt sich nicht mehr richtig an. Es war aber mein Wunschtraum. Und dann muss man sich ja irgendwann eingestehen, ich bin hier an einem Punkt, der ich muss was anders machen und hier endet vielleicht ein Wunschtraum oder hier hat sich ein Traum erledigt, weil er sich anders anfühlt, als es in der Vorstellung war.
Genau. Und wo kommst du dann rein? Da kannst du mal ganz geschmeidig in eine richtige Identitätskrise sliden, ne? Weil das war ja mein Ich. Mein Ich war Soldat und das mit jeder Zelle meines Körpers. Und auf einmal lehnt irgendwas in mir, was nicht mein Verstand ist, sondern irgendwo hier um die Brust rum, lehnt das auf einmal ab. Und da bist du als junger Mann auch mal schnell verwirrt, ne? Denkst dir so, hä? Das war doch mein Weg.
Ja, und vor allen Dingen in unserer Gesellschaft. Das heißt, wir sind ja tatsächlich eine sehr, ja doch, Gesellschaft, die immer mit dem, was man ist, auch verbunden ist. Das heißt, diese berufliche Identität macht natürlich sehr viel aus in unserer Gesellschaft, wie ich an andere Gruppen anknüpfe. Machst du irgendwas Angesehenes, ist es für dich einfacher, Anschluss an bestimmte Gruppen zu finden. Machst du etwas, was nicht angesehen ist, ist es schwieriger.
Total, total. Was meinst du damals, so als junger Mann, wie schön das für mich war, wenn ich irgendwo auf einen Geburtstag oder eine Feier kam und man kommt so ins Gespräch und dann fragt dich eine junge Frau, und was machst du so beruflich? Und du sagst, ja, ich bin Soldat, ich komme gerade aus dem Auslandseinsatz. Da sind dir ja die Augen aus dem Kopf gefallen. Da holst du dir ja ganz viel Bestätigung drüber. Ganz viel meines Ichs hat sich ja darüber definiert, wer ich beruflich bin. Die Frage ist ja dann, bin ich das? Oder ist das mein Beruf? Ne? Und ich meine, wir kommen immer tiefer rein gerade. Das hört sich so philosophisch an, aber es ist nicht philosophisch. Und das Thema, worum
es doch, ja doch, ist, doch, letztendlich ist es natürlich richtig philosophisch, weil es entscheidet über Glück oder Unglück. Wenn ich einen Weg mache, der nicht meiner ist und ich einfach aus den Zwängen im Außen das Ding durchziehe, dann ist es die Garantie für unglücklich sein.
Das stimmt, das stimmt. Ja, bin ich dahingehend bin ich bei dir. Ist jetzt die Definitionsfrage, wie wir Philosophie definieren. Aber ja, bin ich dahingehend sehr bei dir.
Ja, ist jetzt für mich vielleicht meine Philosophie.
Nee, absolut.
Ja. Okay. Das heißt, du hast dann wirklich eine Lebenskrise schon im jungen Alter gehabt.
Ja. Kurze, auf jeden Fall.
Und das heißt, ich meine, da gibt es ja verschiedene Lösungsansätze, sofort raus oder ich muss mich umschauen. Was ist der Weg? Was hast du gewählt?
Also erstmal war mein Weg dahingehend geprägt, dass ich dieses posttraumatische Trauma loswerde, weil ich gemerkt habe, mich macht das krank. Das war dann lange Zeit so, dass ich hier in Deutschland nicht mehr auf unbefestigten Wegen langgelaufen bin, weil ich halt Angst hatte, dass mir irgendwie der Fuß weggesprengt wird, weil da noch eine alte Mine liegt oder sowas. Und dann habe ich massiv Schlafstörungen gehabt, die auch immer in Träumen geendet sind, die mich körperlich irgendwie aktiv werden lassen haben. Also dass ich irgendwie anfing, dann rumzuschreien oder am Funken war. Und ja, dann auch, wenn jemand mit mir im Bett lag, dann teilweise auch mal irgendwie einen Ellenbogen abgekriegt hat oder so, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, oh Gott, ich glaube, das übersteigt langsam eine normale Belastungsreaktion nach so einem Trauma. Beziehungsweise es war nicht nur ein Trauma, da kommen ja viele aufeinander. Und das erstmal anzugehen, war dann erstmal mein Weg, bevor ich mich dann damit befasst habe, was ich eigentlich weiter machen möchte. Ne? Ich habe dann meine Regeldienstzeit war 4 Jahre. Ich hätte sie verlängern können, habe dann aber gesagt, okay, dann ist jetzt für mich hier mit 22 Jahren Dienstzeit Ende. Ne?
Ist ein gutes Alter, um neu anzufangen. Auf der anderen Seite, ich sage das ganz oft, es gibt ja Menschen, die, was weiß ich, auch selbst hier im Radiosender ein Praktikum machen, merken dann nach wenigen Tagen schon, oh, das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist eine tolle Erfahrung, sage ich immer. Also nicht negativ nehmen, sondern einfach, hey, du hast jetzt hier gerade etwas gesehen, was dir nicht gefällt. Machst nicht den Fehler, dass du diesen Job machst, sondern du kannst die nächste Sache probieren.
Ja, und ich da gehe ich auch ganz weit mit. Also das hört sich jetzt alles sehr dramatisch und irgendwie auch negativ behaftet an. Ich sehe das aber gar nicht so. Also für mich ist das alles ganz wertvoll gewesen und alles Teil meines Weges, der mich heute dahin gebracht hat, wo ich sein möchte, von meinem Innersten her, nicht von einer Rolle. Ne?
Ja. Und nicht verklären, nicht verklären. In der Situation ist das natürlich nicht lustig, ja, und einschneidend, aber das Leben gucken wir uns halt auch rückwärts an.
Genau, ne? Und wenn ich das so retrospektiv betrachten darf, habe ich daraus meine größte Kraft auch gewonnen. Ne?
So, sag mal, was hast du gemacht?
Zu Beginn Therapie. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Und mal ganz einfachen Dingen wie, was ist ein Bewusstsein, was ist ein Unterbewusstsein, wie funktioniert das eigentlich, dass Menschen, ich sag mal, programmiert werden, ne? Also in Form von, was erfahre ich als Kind, was höre ich als Kind, was wird mir gesagt, was schaue ich bei meinen Eltern, meinem Umfeld ab, wie prägt das eigentlich mein Erwachsenendasein, sondern alles Dinge, die ich dann so im Laufe der Jahre im Selbststudium mir angeeignet habe, bisschen auch selbst dann rumprobiert an mir und geschaut, hey, wie funktioniert das mit dem Meditieren und anderen Methoden und Visualisieren und was will ich eigentlich im Leben? Ne, da bin ich irgendwann mal zu dieser Frage gekommen, wo will ich eigentlich hin? Also gar nicht im Außen, ich meine gar nicht materialistisch, sondern hier drin. Also was ist denn der Zustand, den ich gerne fühlen möchte? Das fragen sich ja die wenigsten. Ne, den meisten geht es ja darum, wenn ich jetzt heute jemanden frage, was sind so deine Ziele im Leben, dann sagen die ja, ich würde gerne ein Unternehmen, ich wäre gerne selbstständig, ich würde gerne einen Porsche fahren oder hätte ein Haus am Strand. Dann sage ich, das ist alles schön, aber warum willst du es denn haben? Welche Emotionen löst es denn in dir aus? Und wenn du die hast, dann hast du deine Antwort, wo die Reise hingeht.
Ja, oder sind es überhaupt deine Emotionen, ne?
Genau.
Ja, das ist ja, wir haben ja gerne auch, dass das Auto ein schönes Beispiel bei uns ein Prestigeobjekt ist und es kommt darauf an, dass es vor der Tür steht. Eigentlich gar nicht, ob ich das jetzt wirklich richtig toll finde.
Es gibt Studien darüber, die zeigen, dass Konsumgüter, die wir erwerben, nach spätestens 3 Monaten wieder dafür sorgen, dass wir uns wieder fühlen wie vorher. Ne, diese Euphorie, dieser Dopaminkick.
Wow. Immerhin 3 Monate.
Immerhin. Ne? Das ist schon eine lange Zeitspanne. Da muss es wahrscheinlich schon irgendwas Großes sein. Wir werden über das Außen niemals im Innern glücklich werden oder zufrieden. Wird niemals funktionieren.
Das heißt, wenn es dann wirklich der Porsche im Außen ist, dann lieber für 3 Monate mieten. Ist billiger, ne?
Ist billiger. Ne? Gute. Ja, ist ja so. Aber du hast gerade gefragt, was ich dann gemacht habe. Und das war erstmal wahrscheinlich der Fehler. Ich habe dann erstmal nichts gemacht. Weil ich bin ja ein Mann. Ich bin ein Soldat. Und dass es mir damit jetzt schlecht geht, passt jetzt nicht so ganz in das Rollenbild des starken Mannes, der ich ja sein muss. Laut Definition. Wer auch immer das definiert hat. Ne? Das heißt, ich habe erstmal nichts gemacht. Ich habe mich bei der Feuerwehr Düsseldorf beworben und bin dann auch prompt angenommen worden. Mit meiner großen Klappe, die ich damals hatte, haben sie gesagt, hey, toll, den Typ nehmen wir. Dann habe ich da meine ganz normale Brandmeisterausbildung gemacht, dann noch ein 3,5-jähriges Staatsexamen zum Notfallsanitäter gemacht habe, habe dann in der Notfallmedizin Fuß gefasst, bin dann Dozent geworden an der Rettungsdienstschule, habe da in Notfallmedizin doziert, fand das auch alles ganz spannend und interessant, aber auch hier kam dann irgendwann die Frage, was mache ich hier? Ist das das, was ich möchte? Diese ganzen kranken Menschen hinten im Rettungswagen und so ehrenhaft dieser Beruf ist das alles so richtig? Dieses ganze Gesundheitssystem, die ganzen Menschen, die da hinten drin liegen, die haben doch eine Gemeinsamkeit. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, habe ich mir mal ein paar Tage Statistiken durchgelesen, 1% der Gelder, die in unser ganzes medizinisches System gespült werden, gehen in die Prävention. 1%. Also 1% des Geldes wird dafür aufgewendet, zu verhindern, dass Menschen krank werden. Und wenn du dann Rettungsdienst fährst, und jeder, der vielleicht hier gerade zuhört und Rettungsdienst fährt, der wird wissen, was ich meine, spürst du und siehst du am eigenen Leibe, dass 90%, das ist einfach eine Zahl, die ich jetzt subjektiv reinwerfe, ja, der Einsätze nicht gerechtfertigt sind, weil die Menschen nicht krank sind oder das vermeidbar gewesen wäre. Und dann bin ich da wieder reingegangen. Dann wollte ich da wissen, was liegt dahinter? Wieso werden Menschen krank? Wieso haben die alle Herzinfarkte, Schlaganfälle, Krebs, Diabetes? Es kann ja nicht nur die Ernährung sein. Und dass wir wenig Sport machen. Und dann kam so, dann war ich im nächsten System. Also, du merkst schon, ich bin so ein richtiges Systemkind. Von der Bundeswehr dann ins Beamtentum, in die Notfallmedizin, immer in so Konstrukte gepresst, die dir vorgeben, wie das Leben zu sein hat und möglichst sollst du nichts hinterfragen, weil es unbequem ist dann. Hab dann auch wieder gemerkt, das ist es, nee, da fehlt was. Ne? Nächster Meilenstein.
Okay, und was war das, der nächste Meilenstein?
Der nächste Meilenstein war dann für mich zu erkennen, warum bin ich ins nächste System geflüchtet was mir als Konstrukt Sicherheit gibt, aber auch Anerkennung. Ne? Wenn ich jetzt früher draußen gesagt habe, ich bin Soldat, alle gesagt, wow, toll. Wenn ich jetzt sage, ich bin Feuerwehrmann, ich bin Notfallsanitäter, sagen die auch wieder, oh, wow, klasse, was er für die Gesellschaft tut, was er darstellt. Aber bin ich das? Weißt du, ich habe mich in diesen ganzen Rollen irgendwann verloren und habe dann irgendwann gemerkt, auch wenn man mal Kollegen in Bundeswehr und Feuerwehr mal näher befragt, wie geht's denn eigentlich mental, habe ich gemerkt, ich möchte nicht so enden mit posttraumatischen Belastungsstörungen, mit vielleicht Suizidgedanken oder. Und habe dann gesagt, ich begebe mich jetzt erstmal auf eine Reise zu mir selbst. Ich schaue jetzt, was sind das für Traumata? Wo kommen die her? Wie werde ich die los? Und im Laufe dieses Weges bin ich dann gestoßen auf die Epigenetik, die ich eingangs schon mal kurz erwähnte.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Kevin McMeyer. Epigenetik-Coach, das ist seine heutige Tätigkeit. Kevin McMeyer ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz.
Nimmst du uns mit? Was bedeutet das?
Gerne. Epigenetik. Da hören wir das Wort Epi und wir hören das Wort Genetik. Genetik brauche ich nicht erklären, das wissen wir alle. Irgendwo in unseren Zellkernen liegt unser DNA-Strang, ne? Diese Doppelhelix, die wir alle kennen. Und die definiert jetzt, was ich bin. Oder vielleicht auch nicht, das werden wir jetzt mal klären. Also ob sie wirklich das definiert, was ich bin, da gehen wir jetzt nämlich drauf ein. Und im Jahr 2003 gab es das sogenannte Human-Genom-Projekt, was beendet wurde. Und dort haben die Forscher festgestellt, also die Genforscher, dass wir Menschen aus ca. 22.500 Genen bestehen. Kleine Randnotiz, eine Fruchtfliege und eine Banane liegen ungefähr bei 19.000 Genen. Und dann wird einem relativ schnell klar, dieses komplexe System Mensch kann doch mit 22.500 Genen nicht beschrieben werden, wenn eine Fruchtfliege fast genauso viele hat. Und schon war die Epigenetik geboren. Denn dann hat man festgestellt, irgendetwas sitzt auf meinen Genen und kann die steuern und regulieren. Und raus kam, oh Wunder, es ist der Sport, den wir treiben, die Nahrung, die wir zu uns nehmen, das ist ganz, ganz vielen Menschen klar. Dann wurde es aber ein bisschen interessanter, wo ich gesagt habe, okay, das ist etwas, wo ich gerne mal weiter forschen möchte. Die transgenerationale Epigenetik, also was haben eigentlich meine Vorfahren mir mit in die Wiege gelegt? Zum Beispiel die Affinität zum Militär, gewisse Glaubenssätze über mich, über das Leben, über Geld, über meine Gesundheit. Dann haben wir die sogenannte Sozioepigenetik, also wie beeinflusst eigentlich mein soziales Umfeld meine Genregulation? Und wenn Genregulation jetzt zu kompliziert klingt, sagen wir einfach, wie reguliert mein soziales Umfeld meinen Lebensweg? Und dann haben wir die letzte große Fachdisziplin der Epigenetik. Das ist die, worauf ich mich spezialisiert habe, wo ich dann auch mein Buch drüber geschrieben habe. Und das ist die Psychoepigenetik. Die Psychoepigenetik beschreibt, wie meine Gedanken- und Gefühlswelt erstmal entsteht und wie sie auf meine Gene, / auf das, was in meinem Körper passiert, einwirkt. Epigenetik im Schnelldurchlauf.
Okay, was hast du denn bei dir festgestellt, wenn du weiter geguckt hast? Ich nehme mal an, du hast sowas wie Ahnenforschung betrieben, oder?
Genau, ich habe Ahnenforschung betrieben. Ich habe natürlich geschaut, welche Rollen habe ich im Laufe meines Lebens eigentlich angenommen, welche wurden mir zugesprochen, die heute meine Identität formen, um dann wirklich einfach mich verstehen zu lernen. Ne? Und in der Ahnenforschung, klar, ich habe eine ganz normale Ahnenreise gemacht, eine Genogrammarbeit auch, und habe dann einfach gemerkt, oh wow, alle meine Groß- und Urgroßväter waren im Militär, Offiziere. Interessant. Ich weiß nicht, was da in die Wiege gelegt wurde, aber irgendeine Affinität scheint schon als kleines Kind da gewesen zu sein, obwohl meine Eltern mit Militär nichts zu tun hatten. Weder mein Vater noch meine Mutter, das war auch nie Thema bei uns. Ne?
Das heißt, um das jetzt bildlich zu sprechen, das heißt, du hast ein, ich nenne es mal Päckchen, mitbekommen, ja, aus einer Generation, zu der du eigentlich gar nicht mehr die intensive Beziehung hattest.
Ja, oder auch gar keine.
Ne? Und oder jetzt, gar keine, ja klar.
Jetzt kommen wir nämlich zu dem ganz Spannenden, was dahinter steckt. Wir kennen, wenn wir im Biologieunterricht aufgepasst haben, das Genom. Das ist unser genetisches Gedächtnis. Das ist das, was uns von unseren Eltern an uns weitergegeben wird. Dieser Gencode, und das möchte ich jetzt, das ist ganz wichtig an der Stelle, das ist das, was die Epigenetik rausgefunden hat, macht zu 25% das aus, was ich heute bin. 25%. 75% ist es die Art und Weise, wie ich auf diese Gene einwirke. Und damit befördere ich jeden Menschen direkt in die Eigenverantwortung für sein Leben. Was Krankheiten betrifft, aber auch den Lebensweg in Gänze. Denn häufig ist es ja so, dass wir sagen, ja, war bei meinen Eltern schon so. Meine Mutter hatte schon Brustkrebs. Mein Vater war schon übergewichtig. Oder. Und damit geben wir ganz schnell die Verantwortung ab und drängen uns in eine Opferrolle. Wir sagen, ich kann ja nichts dafür, dass ich so bin. Jetzt nehmen wir aber mal eineiige Zwillinge. Exakt genetischer Gencode. Der eine Zwilling wird irgendwann im Leben krank, übergewichtig, vielleicht arbeitslos. Also hat im Leben in allen Ebenen oder auf allen Ebenen wenig Erfolg. Und der andere Zwilling oder die andere Zwilling, ist ja egal, startet voll durch. Es kann ja nicht an den Genen gelegen haben. Sondern irgendetwas war ja von außen oder halt auch von innen, was die Psyche angeht, anders. Ne? Und dann gibt es Studien, die jetzt gezeigt haben, dass, wir nehmen mal ein Beispiel, holländische Hungersnot um den Zweiten Weltkrieg rum, hat man festgestellt, dass die Kinder der Frauen, die in der Hungersnot gelebt haben, tief traumatisiert waren, die sind tendenziell eher unterentwickelt gewesen, unterernährt, die waren leichter, die waren kleiner, die sind früher krank geworden. Ist erstmal logisch, wenn Mama irgendwie tiefe Traumata hat, sich nicht richtig ernährt, wird es natürlich an den Fötus weitergegeben. So. Dann ist aber aufgefallen, dass 2-3 Generationen danach sich das Ganze wie ein roter Faden durchzieht. Das heißt, dieses Trauma aus der Familie wurde mitvererbt. Auf psychischer, aber auch auf körperlicher Ebene. Und da bin ich halt hellhörig geworden, weil ich mir dachte, wow, das ist spannend. Wieso ist das hier noch nicht publik, das Ganze? Und siehe da, seit circa 6 Jahren steht es auch in den Schulbüchern unserer Medizinstudenten, dass die Epigenetik eine riesengroße Rolle im Laufe des Lebens eines Menschen spielt. Egal jetzt auf der Ebene, ob es die Gesundheit ist, ob es das persönliche Lebensglück ist, was wir finden oder auch nicht. Oder. Ne?
So, und damit unterscheidet sich ja dann doch dramatisch, ob ich in der, ich sag jetzt mal, Schweiz geboren bin oder in Deutschland.
Ja.
Weil ich habe eine völlig andere Vorgeschichte, die ich mit mir rumtrage. In der Schweiz wahrscheinlich neutral, friedlich, die hat von den Weltkriegen relativ wenig mitgekriegt, die haben ein bisschen drauf geguckt, waren nicht richtig bedroht. Hier war ein Land, das in Schutt und Asche lag.
Genau. Und es lag ja nicht nur ein Land in Schutt und Asche, hier lagen Menschen tief am Boden, tief traumatisiert. Ne, unsere Großväter, Urgroßväter, die Todesängste hatten, die gemordet haben, die Kameraden verloren haben, die Frauen, die zu Hause auf ihre Männer gewartet haben, auf ihre Söhne gewartet haben, die auch tief traumatisiert sind. Du glaubst doch nicht, dass das Spurlos an uns vorbeigeht. Ich glaube, dass wir in Deutschland in meiner Generation dafür da sind, die Traumata unserer Vorfahren zu heilen. Denn ich meine, ich will niemanden in Schutz nehmen, aber wenn ich ein alter Kriegsveteran bin und jetzt ein Kind großziehe, wie ziehe ich das denn groß? Was habe ich denn über Pädagogik gelernt in der Zeit? Nicht viel. Ich bin traumatisiert. Ich hatte Todesängste. Ich habe wahrscheinlich eine Zündschnur, die extrem dünn ist. Das bedeutet, mein Kind wurde wahrscheinlich von meinen Traumata sogar angesteckt. So, jetzt hat die Generation ja wieder eine Generation großgezogen. Und das zieht sich ja durch wie ein roter Faden. Das heißt, wir haben jetzt hier und jetzt die Möglichkeit, das zu erkennen und es zu durchbrechen. Dass wir wieder Menschen großziehen, die frei von Traumata groß werden. Die mal wieder mit Methoden großgezogen werden, wo wir auch wissenschaftlich begründen können, wann ist das Unterbewusstsein des Kindes offen und wie sollte ich da mit dem Kind umgehen, damit es nicht irgendwelche limitierenden und üblen Glaubenssätze mit sich rumträgt und so weiter. Ne?
Also das mit den Kindern ist ja eine Sache, aber ich meine, jetzt stehen wir ja hier auch mitten im Leben und ich sag mal, wir beide haben ja auch irgendwelche Päckchen dabei.
Da kannst du davon ausgehen, ja.
Ich bin mir ganz sicher.
Sehr sicher sogar, ja.
Ja. Und das heißt, was macht man damit? Das heißt, wo fange ich an? Wie fange ich an? Muss ich zwingend in meine Generationen vorher schauen oder kann ich auch andere Dinge machen?
Müssen tun wir gar nichts. Das ist das Schöne. Ich sage immer, wenn du dich gerufen fühlst, weil in deinem Innern irgendwas nicht stimmt, da ist eine innere Unruhe, da ist eine Leere, da ist eine Orientierungslosigkeit, die du nicht richtig greifen kannst. dann macht das manchmal Sinn, ein bisschen in seiner Ahnenreihe zu schauen, wie waren die eigentlich so? Gibt es da Parallelen? Ne? Egal in welcher Hinsicht jetzt. Das macht Sinn. Es hilft dir dabei, dich zu erinnern, wo du herkommst, was deine Päckchen waren, die du schon mitbekommen hast, bevor du überhaupt hier warst. So. Das kann man machen. Das nächste, wo ich, jetzt würde ich schon fast sagen müssen, also was man tun sollte oder tun kann, ja, um es ein bisschen gewaltfrei auszudrücken, ist dann echt zu schauen, was hat mich in meiner Kindheit eigentlich geprägt? Ich nenne das Psychosynthese. Wie finde ich heraus, welche Rollen ich im Laufe meines Lebens eigentlich bekommen habe und warum? Und wie prägen die meine Identität im Hier und Jetzt? Weil nur wenn ich weiß, wo das alles herkommt, was ich heute was ich heute bin oder was ich glaube zu sein, dann kann ich diese Themen auch auflösen. Und das ist einfach ein riesengroßer Bewusstwerdungsprozess. Also ich bin der Meinung, jeder Mensch, der das Jugendalter verlässt und ins Erwachsenenalter reinkommt, sollte einmal eine Psychosynthese/innere Kindarbeit machen, um wirklich zu schauen, lebe ich diese Rollen jetzt weiter oder fange ich jetzt an, das Leben zu leben, was ich wirklich möchte? Nicht das, was einfach so irgendwie zufällig entstanden ist, ne?
Ja, weil wir werden ja täglich beeinflusst. Also jetzt unabhängig davon, wie geht es mal von aus, was ich hier mitbringe, wenn ich auf diese Welt komme. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir bringen etwas mit, aber natürlich werde ich den ganzen Tag bespielt. Ich bekomme eine Rolle in meiner Familie, ich bekomme eine Rolle in der Schule und auf einmal bin ich 18 und treffe Entscheidungen, die jetzt nicht zwingend meine sind, sondern es sind gelernte Rollen.
Exakt, schön zusammengefasst. Ne? Einfachstes Beispiel. Ich nehme jetzt einfach mal eins aus meinem Leben, weil ich da natürlich am besten drüber erzählen kann, ohne über jemand anderen reden zu müssen. In der Realschule sagte man mir immer nach, dass ich schlecht in Mathe wäre. Und das nehme ich natürlich irgendwann an. Was macht das denn mit einem 10-Jährigen in der 5. Klasse oder auch schon in der Grundschule, der ein offenes Unterbewusstsein hat? Das kann man von den Gehirnwellen beschreiben. Dem wird jetzt die ganze Zeit gesagt, du bist schlecht in Mathe, du kannst kein Mathe, wieso kannst du das nicht? Die anderen sind besser, du wirst verglichen, versuchst dich irgendwie mit anderen zu vergleichen. Natürlich nehme ich das an. Das wird ja dann irgendwann meine Wahrheit, wenn ich es oft genug höre. So. Jetzt komme ich auf einmal ins Fachabitur und schreibe nur noch Einsen in Mathe. Ich hatte einen Lehrer, der mir tief in die Augen geguckt hat, der gesagt hat, hey, ich glaube an dich. Ich weiß, dass du das kannst. Ich weiß, dass du analytisch gut denkst und die Zusammenhänge erkennen kannst. Zack, Einsen, Einsen, Einsen. Da sind wir übrigens ganz tief in der Sozioepigenetik drin. Also wie formt mich mein Umfeld eigentlich? Mein soziales Umfeld. Ne? Und das kannst du jetzt auf alles übertragen.
Und witzig, jetzt wird es eigentlich ganz, ganz, ganz witzig, weil es gibt ja unterschiedliche Trigger, weil ich lege jetzt meine Geschichte dagegen. Ja. Mir hat man in der Schulzeit gesagt, hey, wenn du wirklich das, was ich heute hier auch mache, machen willst, also du willst Radio machen, du willst Musik präsentieren, du willst im Journalismus sein, dann brauchst du ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Und das war das Paket, das mir in meinem Umfeld gegeben wurde. Und ich habe es als Schulabbrecher ohne all das gemacht, weil mich das so angetriggert hat, dass das die Motivation war. Also das heißt, es kann natürlich auch genau das Gegenteil passieren, wenn dir jemand erzählt, das und das soll so sein, dass du sagst, nee, auf keinen Fall.
Ja, total, total.
Und deswegen, wir ticken da alle anders, jeder hat so seinen anderen Trigger, ne?
100%. Aber das ist ja das Interessante und das ist einfach das, was ich liebe, den Ursachen auf den Grund gehen. Warum bist du, wie du bist?
Ja, das zieht sich leider durch mein Leben. Wenn heute irgendjemand sagt, das geht nicht, dann fange ich an zu überlegen, wie es geht.
Ja, sehr geil.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Kevin McMeyer. Epigenetik-Coach Kevin McMeyer ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz.
Es gibt da genetische Faktoren natürlich, die ich, wenn ich jetzt mit einem Menschen zum Beispiel arbeite, machen wir zum Beispiel Gentests. Wir machen immer einen DNA-Test, wo ich einmal in ganz viele Körperkreisläufe, nenne ich jetzt einfach mal, reinschauen kann, die auch deinen Charakter ein bisschen beschreiben. Also ich kann zum Beispiel sehen, wie funktioniert deine Stimmungsregulierung? Ich kann sehen, wie funktionieren emotionale Süchte bei dir nach Dopamin, Serotonin, weil jede Emotion kann ich ja biochemisch irgendwo im Körper beschreiben. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich bin verliebt, dann spüre ich ganz viel Endorphine, Dopamin, Oxytocin, Wenn ich sage, ich bin wütend, ist das ja mehr Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol. Und all das kann ich im DNA-Test sehen. Also wie reagiert dein Organismus eigentlich auf solche Dinge? Ne? Das heißt, wir sind natürlich individuell. Aber auf diese Gene jetzt individuell einzugehen, das ist der Gamechanger. Dann kann ich wirklich mich kennenlernen und anfangen, das Leben zu leben, was ich möchte. Weißt du, draußen sind so viele Menschen, die durchgehend Gedankenkarussells haben, sich Sorgen machen, innere Unruhe, eine Ziellosigkeit in ihnen. Die wissen gar nicht, warum sie hier sind und wo sie hin möchten. Und das sind auch wirklich die Menschen, mit denen ich dann zu tun habe, weil da geht mir das Herz auf. Wenn jemand weinend vor mir steht und endlich sagt, ich spüre mich gerade das erste Mal und habe das Gefühl, ich mache jetzt was für mich und nicht das, was ich für andere tue oder was mir eingeredet wurde oder, ne?
Ja, manchmal ist, ich sag mal, das einfache, was weiß ich, ich sag mal, in der Hinterstube töpfern, mehr Lebensfreude als irgendwo in der Führungsposition.
Komplett. Weil auch da, warum brauchst du die Führungsposition? Also warum strebst du danach? Warum bist du getrieben? Das sind alles Sachen, die kriegst du in der Kindheit begründet. Ne, weil Papa dich zu selten gelobt hat, weil du das Gefühl hast, du wurdest nur geliebt, wenn du was Besonderes leistest, ne, weil du permanent in der Schule verglichen wurdest oder. Und da individuell ranzugehen, ich gehe auch so weit zu sagen, wenn wir das alle mit uns mal aufgearbeitet hätten, individuell, hätten wir draußen keine Kriege, die ja nur Ego und Macht getrieben sind.
Ne? Was für Menschen kommen zu dir?
Ja, das ist immer die Frage nach der Zielgruppe. Ne? Im Endeffekt sind es genau die Menschen, die ich eben aufgezählt habe. Menschen, die einfach das Gefühl haben, in mir stimmt was nicht. Ich bin nicht psychisch krank. Ja, ich habe jetzt keine diagnostizierte Depression, aber ich spüre, ich bin nicht wirklich glücklich. Weil der Weg, den ich gerade gehe, entspricht nicht meiner wahren Identität. Es sind Rollen. Und ich will dieses Kostüm, was mir übergestülpt wurde. Ich hab ein schönes Bild, pass auf. Wir stellen uns die Welt jetzt vor wie ein riesengroßes Zirkuszelt. Und in diesem Zirkuszelt werden wir reingeboren und werden irgendwann dressiert. Und wir werden so dressiert, dass wir dem Publikum, was außen sitzt, gefallen. Damit das Publikum, wenn wir unsere Kunststückchen machen, sagt, hey, klasse gemacht, toll. So, dann ziehen wir eine Uniform an. Ne? Es muss jetzt nicht eine Militäruniform sein. Eine Uniform ist jetzt einfach das Sinnbild für das, was wir tun. Und so ziehen wir als Mensch alle irgendwann eine Maske an. Und wenn du jetzt mal rausguckst, ne, das ist ja, wie gesagt, weil ich es jeden Tag tue, ich sehe draußen gar keine authentischen Menschen mehr. Ich sehe Masken. Ich sehe Rollen. Aber ich sehe kein wahres Ich, was mir mal in die Augen schaut und eine tiefe Kommunikation auf Seelen oder emotionaler Ebene führt. Das ist ganz, 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 ganz selten. Mhm. Und das aufzudecken und zu sagen, komm, wir ziehen mal die Maske ab, wir ziehen das Kostüm aus dem Zirkuszelt mal aus und flüchten mal aus diesem Zirkuszelt raus. Nicht mehr abhängig von dem Applaus anderer. Das Leben zu leben, dann sage ich dir, dann wirst du glücklich. Dann wirst du zufrieden.
Das hört sich nach einem einfachen Konzept an, aber natürlich ist es eine Menge Arbeit, wenn man, und ich mag jetzt auch nochmal vielleicht definieren, ist, natürlich sind diese Rollen, die wir alle jeden Tag einnehmen, auch hilfreich, ja, weil natürlich es ist immer schön, wenn ich weiß, was weiß ich, ich gehe in eine Bäckerei und jeder kennt seine Rolle. Deswegen funktioniert unsere Gesellschaft so gut. Aber diese Rolle ist natürlich, sag ich mal, die muss man auch als solche wahrnehmen. Das ist jetzt hier quasi der Job und zu Hause muss man dann aber irgendwie zu sich finden, ja?
Genau. Das ist die riesengroße Diskrepanz in dem Ganzen, ne? Das ist eine Frage, die dann natürlich gerne kommt. Wie würde denn unsere Gesellschaft aussehen, wenn jeder seine Rolle niederlegt und nur noch sein egoistisches Dasein lebt? Und das ist eine sehr gute Frage. Da kommen wir jetzt schon fast in den philosophischen Bereich. Alles davor ist noch einfache Psychologie, alles wissenschaftlich irgendwo begründbar. Ja, da, wenn wir jetzt in diese Philosophie, Spiritualität reingehen, dann behaupte ich, dass wenn wir, jeder zum Wohl seiner Mitmenschen, in unserem höchsten Wohl für die anderen handeln, dann mache ich Dinge ja gerne, die ich gut kann. Nur wenn ich ein guter Notfallsanitäter bin und ich auch weiß, das ist etwas, was ich liebe, dann mache ich das. Aber ich muss es nicht tun. Verstehst du? Die meisten von uns draußen leben ja ein Leben, was sie eigentlich gar nicht wollen. Also die wenigsten fahren ja freudenstrahlend morgens zur Arbeit. Ich sehe es auf jeden Fall nicht. Ich wohne ja an der Hauptstraße. Ne, meine Morgen
ist ein schwerwiegender Fehler. Das heißt, du musst das, was du täglich machst, also das heißt jetzt nicht, dass du das alles eitel, heiter Sonnenschein oder sowas ist. Das heißt das nicht, aber du musst das, was du machst, deine Berufung, die musst du lieben, denn das Beste ist natürlich, wenn du jeden Tag irgendwo hinfährst und es nicht als Arbeit empfindest. Und dann tust du auch für die Gesellschaft einen richtig guten Dienst.
Genau so ist es. Genau so ist es. Und da kommt dann aus mir wahrscheinlich doch wieder der Staatsdiener raus. Weißt du, das ist ja jetzt ich habe ja irgendwann eine Coaching-Ausbildung dann gemacht, die ging 1,5 Jahre, ne, mit einer Zertifizierung vom Labor für die Gentests und so weiter. Und auch hier diene ich ja wieder. Nur ich diene jetzt dem Individuum und dann der Gesellschaft zu dienen und diene nicht mehr dem Staat. Weißt du, das hat sich für mich einfach, es hat sich verschoben. Ich bin immer noch Diener. Nur ich diene auf eine andere Art und Weise.
Jetzt lass uns noch mal ganz kurz so einen Blick, weil du hast es so angedeutet, weil für den einen oder anderen hört sich das jetzt vielleicht so ein bisschen esoterisch an. Es ist tatsächlich etwas, was sehr gut oder mittlerweile immer mehr erforscht wird und man kann das schon durchaus sagen, wir reden hier von Wissenschaft, ne?
Ja, pass auf. Ich bin ja sehr rational. Ich meine, wenn man weiß, ich war Soldat, ich war Beamter oder bin Beamter und Notfallmedizin und was, linke Gehirnhälfte, alles rational, logisch und analytisch.
Also nur noch das Bild, ich beschreibe jetzt, ich sehe auch einen komplett geerdeten Menschen vor mir, wo ich einfach sage, ja, das ist ein Typ, der komplett im Leben steht.
Dankeschön.
Ja. Das ist aber lieb. Ja. Genau. Ja, um das Bild fertig zu machen, wenn du jetzt weiterredest.
Ja, das ist schön, dankeschön. So, bedeutet, wenn mir jemand damals gesagt hat, meditier doch mal, hätte ich gesagt, ja, warum denn? Warum soll ich denn jetzt meine Augen zumachen, mich irgendwo auf den Stein setzen im Schneidersitz? So, was habe ich davon? Ich will lieber machen, ich will tun, ich will anpacken, ich muss nach vorne kommen. Und dann kommt auf einmal die Epigenetik und sagt mir, dass gerade die Psychoepigenetik die Verwissenschaftlichung der modernen Spiritualität ist. So. Und auf einmal hat mir dann den Staunemann in die Augen gezaubert, weil ich gesagt habe, ach so, man kann das scheinbar wissenschaftlich beschreiben, was passiert, wenn ich zum Beispiel meditiere. Und dann haben sie mich gehabt. Da haben sie auch einen rationalen Typ mit eingefangen. Und das hat mir dann wirklich, das hat mich gelehrt, jetzt über die Jahre aus dem Kopf rauszukommen. Mal wirklich ins Gefühl zu kommen. Und ich kann jetzt wissenschaftlich beschreiben, von A bis Z, was passiert in meinem Gehirn, wenn ich meditiere? Was passiert, wenn ich visualisiere? Was passiert mit meinem Cortisol und so weiter und so fort? Was geht mit meinem Immunsystem? Es ist alles beschreibbar und deswegen kann ich das auch hier in so einem tollen Beitrag jetzt, wie mit dir, so offen aussprechen, ohne Angst haben zu müssen, dafür geächtet zu werden, weil ich kann euch Studien um den Latz werfen, die genau zeigen, was passiert, wenn ich 15 Minuten täglich meditiere und positive Emotionen empfinde. Nimm mir das Beispiel einfach mal, 15 Minuten meditieren am Tag und dabei Liebe und Dankbarkeit empfinden, weil ich mir irgendeinen emotionalen Anker aus der Vergangenheit setze, der mich einfach glücklich macht. Die Geburt meines Kindes oder. Dann ist es nachweislich so, dass mein Cortisol-Level, also mein Stress-Level, sinkt und mein Immunglobulin Alpha, das ist meine erste Abwehrkette im Immunsystem, die steigt um bis zu 50% schon nach 4 Tagen. Damit kriegst du mich. Und damit kriege ich auch ganz viele andere. Das heißt, auch Menschen, die zu mir kommen, mögen diesen wissenschaftlichen Ansatz dahinter, weißt du?
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Kevin McMeyer. Epigenetik, das ist unser Thema heute hier bei Antenne Mainz. Kevin McMeyer war mein Gesprächspartner.
Lass mich noch mal eine Frage ganz kurz stellen zu dem Gentest, weil das ist ja dann so etwas, wo ich sage, wo auch diese Wissenschaftlichkeit hervorkommt, dass du einfach mal guckst, Wer ist da vor mir, was hat er? Und da gibt's ja auch spannende Entdeckungen. Ich darf einen YouTube-Kanal betreuen, da geht es um das Thema HPU, das ist auch so ein Gendefekt und das ist echt spannend, weil wenn du den findest, kannst du Menschen mit echt 2 Mikronährstoffen das Leben zurückgeben.
Ja, absolut. Wir schauen gar nicht nach gewissen Krankheiten, also ich kann jetzt nicht sehen, oh, du hast das Gen XY geerbt, das macht jetzt Krebs oder Brustkrebs oder so. Ich gucke noch eine Ebene tiefer. Ich kann zum Beispiel sehen, wie funktioniert in deinem Organismus deine Entgiftung in allen 3 Phasen, ne? Phase 1, Phase 2, Phase 3. Ich kann sehen, wie geht dein Körper mit oxidativem Stress um? Wie geht er mit Entzündungsprozessen um? Und das sind ja die Ursachen für Erkrankungen, ne? Entzündungen, wissen wir, Krebs, Herzinfarkte, Autoimmunerkrankungen und so weiter. Das heißt, wir gucken wirklich auf die absolute blanke Ursache auf deinen Gencode, um zu wissen, wie kann ich diesen Menschen beschreiben? Zum Beispiel ist keiner meiner Großeltern älter als 70 geworden. Wenn ich in meinen Gentest gucke, weiß ich auch ganz genau warum. Da ist so viel aus dem Ruder gelaufen, was Entzündungen, Entgiftung, oxidativen Stress, meinen Methylkreislauf und so weiter angeht, dass ich gar nicht drum rumkomme, individuell auf diese Gene einzugehen, ob das jetzt Ernährung ist oder Sport oder Nahrungsergänzung oder Lebensstilintervention, damit mich nicht das gleiche Schicksal ereilt. Ich könnte aber auch sagen, hey, ist mein Schicksal, ist einfach, zieht sich durch meine Familie, guckt dir meinen Gencode an, der ist völlig Kernschrott, habe ich halt Pech gehabt. Oder ich sage, hey, geil, jetzt weiß ich's und jetzt kann ich's ändern.
Dann lieber ändern, oder?
Also ich habe mich auch für ändern entschieden, ja.
Ja, also ich kenne total viele Beispiele von Menschen, die Krankheiten überwunden haben, die im schulmedizinischen Prozess als austherapiert, ich sage noch nicht mal unheilbar, sondern austherapiert an der Stelle, wir können nichts mehr machen. Das führt oft dazu, dass Menschen andere Wege gehen und andere Dinge suchen und dann vielleicht so etwas wie Stress im Leben abstellen oder reduzieren und auf einmal merken sie, auf einmal verschwindet das. Ja.
Total, total. Weißt du, wir können da in die Gentests noch so ein Stück weit auch tiefer reingehen. Das ist ja ganz häufig so, dass wir Menschen irgendein Bedürfnis verspüren, uns zu verändern. Sagen, oh, ich möchte was anders machen im Leben. Jetzt ist aber jede Veränderung immer so ein Schritt raus aus der Komfortzone. Das haben wir vielleicht alle schon mal gehört. Komfortzone ist das, wo ich mich drin wohlfühle. Da kann ich gewisse Dinge vorhersehen, weil ich ja weiß, wenn ich mich so verhalte, reagiert mein Umfeld so und mein Arbeitgeber so. Bedeutet, da fühle ich mich wohl, auch wenn es da drin vielleicht unschön ist, weil ich zum Beispiel in einer Partnerschaft lebe, die mich gar nicht mehr erfüllt. Aber ich kann Dinge vorhersehen. Das ist das, was wir immer möchten. Wir versuchen ja immer auf Basis unserer Vergangenheit, unsere Zukunft irgendwie vorherzusagen.
Ich kenne das, keine Überraschung, ne?
Genau. So, gehe ich jetzt aus diesem Komfortkreis, aus dieser Komfortzone raus, weiß ich intuitiv, da draußen wartet ganz, ganz viel auf mich, was schön ist, was erfüllend ist, was mir Gewinn bringt auf vielen, vielen Ebenen. Aber da kenne ich mich nicht aus. Da bin ich unsicher. Da kann ich nicht mehr vorhersagen, was morgen passiert. So, was brauchen wir dafür zum Beispiel? Wir brauchen eine riesengroße Resilienz. Resilienz bedeutet ja, wie geht mein Organismus auf sich wechselnde Umgebungsbedingungen? Wie reagiert er da drauf? Wie geht er damit um? Wenn ich jetzt sehe, auch wieder bei mir, ich nehme einfach meinen DNA-Test, damit ich nicht über Klienten spreche, muss nämlich als Beispiel, ich habe eine ganz schlechte Resilienz. So, und jetzt habe ich in letzter Zeit mal gemerkt, oh Gott, ich verspüre wieder so eine innere Unruhe und irgendwas scheint unstimmig zu sein, nicht in der Balance. So, und dann gucke ich in meinen Gentest rein und sehe einfach, nochmal, um mir das ins Bewusstsein zu rufen, ich kann einfach nicht gut mit zu viel Stress umgehen. So, und jetzt kommen ganz viele Sachen. Die Firma wächst und das ist, und dann ist man Papa geworden, und dann ist auf einmal eine neue Rolle auch in der Beziehung, die du hast, du bist auf einmal Vater und so weiter und so fort. Das wirft einen dann vielleicht mehr aus dem Ruder als jemand anderen. Und jetzt kann ich genau gucken, woran liegt es bei mir genau? Na, ich konnte dann zum Beispiel sehen, in meinen Oxytocin-Rezeptoren, Oxytocin ist ja unser Kuschelhormon, unser Bindungshormon, das spielt bei mir eine riesengroße Schlüsselrolle, um Stress zu reduzieren. Was habe ich also gemacht? Ich bin Aktivitäten nachgegangen, die bei mir mein Oxytocin wieder steigern, weil das bei mir ganz viel innere Ruhe und Sicherheit reinbringt. Ne? Kuscheln, eine liebevolle Partnerschaft haben, küssen und so weiter und so fort, soziale Bindungen aufrechterhalten, meditieren, Selbstliebe, Meditation und so weiter. Und schwupp, siehe da, innerhalb von ein paar Tagen ist das Thema wieder gelöst. Aber weil ich genau weiß bei mir wie.
Spannend. Und dann bist du, um das Stichwort aufzunehmen, in deiner Energie.
Dann bin ich in meiner Energie. Warum bin ich dann in meiner Energie? Weil ich dann Körper, Geist und Seele in Einklang bringe. Und du wirst irgendwann merken, das ist Fluch und Segen zugleich in dieser ganzen Arbeit, wo es eigentlich immer nur darum geht, Unbewusstes bewusst zu machen, wirst du sensibler. Du spürst auf einmal auf körperlicher Ebene ganz schnell, wenn etwas nicht stimmig ist in deinem Leben. Sei es Menschen in deinem sozialen Umfeld, sei es der Beruf, sei es der Lebensweg, den du gerade gehst, sei es die Partnerschaft, das Hobby, was du machst. Du merkst auf einmal ganz schnell, oh Gott, in mir ist etwas gerade nicht mehr stimmig und da musst du reagieren. Und die Epigenetik, gerade auch die Psychoepigenetik, beschreibt halt genau, was in dir passiert dann. Also wirklich auf tiefster Ebene. Was löst ein Gedanke aus? Was ist eigentlich ein Gedanke? Was macht dieser Gedanke biochemisch in meinem Organismus? An welchen Rezeptoren dockt das an? Was für ein Gefühl löst das aus und wie zeigt sich das auf körperlicher Ebene? Das ist für mich das Spannendste. Da kann ich jetzt bis morgen weiter quasseln, bis zum geht nicht mehr. Ich liebe das. Ich liebe das.
Leider haben wir nicht diese Zeit, aber ich bin froh, dass ich dich dadurch einen Zufall entdeckt habe, obwohl es gibt ja gar keine Zufälle. Nee. Das, weil ich finde, es ist ein spannendes Thema und vielleicht spreche ich auch darauf an, weil ich bin ein, das, was man nennt, so Bauchmensch. Also das heißt, ich treffe Entscheidungen aus dem Bauch und wenn ich mich in einer Situation nicht wohlfühle, dann kann ich die auch beenden. Und ich habe das in meinem Leben gelernt, eigentlich kann man alles beenden.
Ja, ich kann das nicht gut. Guck mal, ja. hast du einen großen Vorteil.
Das heißt ja auch nicht, dass das alles reibungslos und sofort funktioniert, aber das heißt, wenn ich merke, ich habe jetzt hier vielleicht mich beruflich in eine Situation geschafft, das habe ich mir anders vorgestellt, das gefällt mir nicht, dann kann ich das für mich neu sortieren und werde dann auch, ich gucke mir das Moment an und dann werden diese Änderungen umgesetzt.
Da bist du auf jeden Fall ein Vorbild für ganz viele Menschen da draußen.
Und oft ist es tatsächlich, das kann ich echt nur jedem sagen, manchmal, das ist so ein Dilemma, was es halt oft bei Führungskräften tatsächlich gibt, die ihren Job geliebt haben, kommen aus dem Job in eine Führungskraft, bitte den Mut haben, auch wieder zurückzugehen. Wenn es nicht funktioniert, wenn es nicht passt, kann ich nur empfehlen.
Volle Empfehlung, wirklich jetzt.
Ja, das ist kein Rückschritt, sondern das ist ein Schritt ins Glücklichsein.
Ja, so ist es.
Ja. Wer mehr über dich wissen möchte, ich glaube, einfach den Namen eingeben, dann findet man was, ne?
Ja, da findet man ganz viel tatsächlich. Kevin Meckmeier. Ja. Viele wissen jetzt nicht, wie schreibe ich das Mac? Ich kann es ja mal buchstabieren. Das schreibt man mit Martha. Jetzt habe ich mir ein Eigentor gebaut. Ich kann nicht mal dieses buchstabieren.
M-A-E-C-K. So einfach geht das. Das heißt, M-A-E-C-K, kein,
genau.
Ja, also keine englische, also könnte man ja auch hier, Kevin Meckmeier, könnte man da draus machen, ne?
Ich habe mir irgendwann mal gedacht, das hört sich international cooler an.
Also es hört sich anders an, als wenn man es geschrieben sieht. In dem Moment, wo man es geschrieben sieht, ist es furchtbar deutsch.
Ja, total. Aber wenn man es ausspricht, geht es eigentlich gut über die Lippen, oder?
Genau. Ja, du kannst es, wie gesagt, das ist international, also gute Wahl hätte ich ähnlich gemacht, ja.
Ja, guck mal. Perfekt.
Das heißt Doppelname, das heißt, hast du den...
Als ich noch nur Musik gemacht habe, war
Mac. Okay. Ah, ja. Guck mal, jetzt ist uns so die Zeit weggelaufen. Jetzt hast du noch Stichwort. Also dann, was heißt Musik? Was hast du gemacht?
Deutschrap,
okay.
Richtig klassisch gerappt und auch mit coolen Künstlern unterwegs gewesen. Mit den 257ers zum Beispiel. Die haben ja dieses ganz bekannte Holz- und Holland-Lied gemacht. Da war ich als Vorband mal dabei. Das war eine sehr aufregende Zeit, ja.
Und hätte eine Karriere werden können?
Ja, da, hör mal, da müsste man eine komplett neue Folge zu machen hier.
Okay, vielleicht schauen wir nochmal das musikalische Leben des Kevin Meckmeier in einer der nächsten Sendungen an.
Ich kann nur versprechen, wenn ihr den Namen eingebt im Internet, dann wird da ganz viel kommen, weil ich mich dazu entschlossen habe, das nicht rauszunehmen. Man kann natürlich jetzt sagen, oh, jetzt macht er da seriös eine Coaching-Firma und viel auf Persönlichkeitsentwicklungsebene und mit Gentests, da passt das nicht mehr so rein. Aber auch hier lebe ich einfach ein absolut authentisches Leben. Und siehe da, die Menschen kommen zu mir, weil die sagen, ey, du bist so ein schräger und verrückter Typ. Du lebst einfach das, was du fühlst. Und das möchte ich auch. Und dann sage ich, ja, dann habe ich alles richtig gemacht für mich. Ne?
Ich hatte es am Anfang gesagt, wir sind hier, jeder ist von irgendwas getrieben oder nicht getrieben. Aber auf alle Fälle sind wir hier, um Dinge auszuprobieren. Und wenn etwas nicht stimmig ist, gehen wir weiter an einen anderen Platz im Idealfall. Und das bedeutet, dass wir im Lebenslauf vielleicht auch für andere nicht nachvollziehbar sind. Wichtig ist, dass wir für uns nachvollziehbar sind.
Exakt.
Ja. Exakt. Das war ein tolles Gespräch, das war ein toller Einblick. Ich finde es ein spannendes Thema und gerade, ich glaube, gerade wir Deutschen sollten uns mit dem Thema ganz besonders befassen, weil wir haben wirklich, wenn wir in die Generationen gucken, viel aufzuräumen.
Da können wir von ausgehen, ja.
Dankeschön für die Zeit.
Ich danke dir und ich danke jedem, der hier dran geblieben ist.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute. heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.